Am Bistro Matavox. In Ableck an die journalistisch Erbischt von der Vox. Moin und willkommen bei Am Bistro Matavox. Mein Name ist Joël Adami und bei mir ist Maria Elorza. Und wir zwei schwätzen über Klimakonferenz COP30, die ja letzte Weekend auf den Ende gegangen ist und über dem mal einen langen Artikel geschrieben haben. Maria, wenn du das COP müsst an zwei Sätze beschreiben, was gibst du dann so?
Ulla, an zwei Sätze, das ist ein bisschen schwierig. Ich gebe so an, dass ob der COP30 das Jahr zwei habt, Süchseln gauf, und der Rest echt eine große Enttäuschung war, zumal für die Zivilgesellschaft. Auch wie, weil die Erwartungen so groß waren, ob der COP, die nur in Brasilien stattfindet, für die Stecke in 3 Jahren in den demokratischen Staaten ist.
An Brasilien hat auch ein bisschen die Erwartungen hochgeschraubt, dass du nur ein COP von den Decisionen gibst, das wäre du nicht so. Was sind dann die zwei Hauptsüchsehen, die du nur erwähnt hast?
Also gibt's die zwei Hauptsüchsehen gibt erstens in Mechanismus für eine gerechte Transition. Der klingt nur ganz ein bisschen obskur, mit der das Anfang ein Plan für ArbeiterInnen, die an fossilen Industrien schaffen oder an anderen Industrien, beispielsweise Landwirtschaft, die stark kontaminieren, für die ArbeiterInnen an den Industrien und den Sektoren zu unterstützen, finanziell zu unterstützen und zu kompensieren. Also die Ideen natürlich sind, für die Klimakrise entgegenzukommen, das sind die kontaminierenden Sektoren. Das sind die Abhalle, muss man schaffen. Also fossile Energienproduktion zum Beispiel einfach ganz abhalle soll. Und Landwirtschaft muss in transitionieren, ob ein nachhaltig und umweltschonend Landwirtschaft. Für die ArbeiterInnen, die Leute, die an diesen Sektoren arbeiten, aber nicht lang zu lassen, muss sie unterstützen, finanziell kompensieren, was sie hier Arbeit verlieren, respektive auch mit Training unterstützen, für dass sie an anderen Sektoren eine Arbeit finden. Das ist schon ganz, ganz lang eine Revendikation von den ONGs, von den Umweltschutz-ONGs, von den Menschenrechtsorganisationen, die das fordern. Das gab für die Schule 2015 am Pariser. An den Pariser Negotiationen die Idee von einem Mechanismus für eine Just Transition demnächst schon vorgestellt, dass aber erst nach 10 Jahren da nur auf der COP30 wirklich so verhandelt und festgehalten gehen. Und das soll dann auf der COP31 nächstes Jahr an wir gelegt gehen, also wirklich abgestellt gehen. Das ist schon ein großer Success, den natürlich auch auf Druck von der Zivilgesellschaft, auf den Druck zurückgeführt kann gehen. Den zweiten Sixer, wo Zivilgesellschaft, ONGs, dann diese Gruppen feiern, als am Thema Adaptation. Also, all Land muss sich natürlich adaptieren können gegen die Klimakrise. Viele Länder machen das auch schon, weil sie schon betroffen sind von der Klimakrise. Für die Adaptation ein bisschen müssen zu können und ein bisschen gucken zu können, okay, welche Maßnahmen funktionieren, was die Anpassung angeht, welche Maßnahmen funktionieren vielleicht nicht so gut. Und Delegierten des Jahr ein Löscht mit 59 Indikatoren, also so Kriterien, verhandelt und sich darüber geeinigt. Dazu, auf Basis von den Kriterien von der Löscht, können evaluieren, wie gut lebt überhaupt die Anpassung an die verschiedenen Länder. Das ist wichtig für unsere Transparenz, für unsere Kontrolle noch von den Installieren. Das Zweite, wenn ich natürlich von der Anpassung schwätzt, da schwätzen auch von der Klimafinanzierung. Das heißt, Länder, die sich aufpassen müssen und so schnell wie möglich aufpassen müssen, gegen Dürren, gegen Katastrophen, gegen Überschwemmungen, die brauchen Suen, die brauchen Finanzierung. Da gehört das Thema Finanzierung, also da kommen immer riesen Drama. Für weil die Industriestaaten, da auch eben die EU und Luxemburg, nicht so viel bezahlen, wie sie am Anfang sollten. Vergleich mit dem, was wir produziert haben und Emissionen und vergleich mit dem Schaden, den wir verursacht haben, andere verursachen. Ob dieser COP30 und Delegierten aber endlich im Konsens eine Verdreifachung von der Klimafinanzierung für die Dotation versprochen. Die Verdreifachung, da muss ich aber sagen, dass du hast eh großen Haken. Ich weiß nicht, was das Basisjahr ist, respektive was das Ausgangsjahr ist. Ich erkläre nicht, dass das einfach, wenn ihr seht, ich verdreifere meine Summe und ich verpflichte mich zu einer Verdreifachung von der Klimafinanzierung für die Zupassung. Und ich lehne aber keinen Basiswert an, da weiß ich ja nicht, wer eine Summe mal 3 multipliziert soll gehen. Das ist also noch immer ganz konfus, das ist also ein mitigiertes Zugsichern. Also die Verpflichtung ist gut, dass ich verdreifache, weil wir verdreifachen, für was, für wie viel Summen, das steht nicht fast.
Lützeburg ist aber ein von den einzigen Ländern, was sein Engagement an dem Milieu, also was Klimafinanzierung angeht, herabgeschraubt hat. Ob man es sieht, der Minister.
Ja, nee, das stimmt. Lützeburg hat durch seine konkrete Summe verpflichtet, und zwar Lützeburg bald 6 Millionen Euro für den Adaptationsphase für die Klimaanpassung ausgehen. Das ist schon gut. Das ist natürlich, ich muss ja so ein Vergleich mit dem, was Lützeburg am Fond bezahlen muss, mit dem fairen Anteil, die Lützeburg bezahlen muss, als die Summe von 6 Millionen Euro weiter von der Wasch. Und dass die Summe von der insgesamten Klimafinanzierung, die Lützeburg Logo für die nächsten 5 Jahre versprochen wird, von 320 Millionen auch weiter von der Wasch.
Das hat nämlich der SDM, ein ONG, die zu Lützeburg aktiv ist, ausgerechnet, und die hatten gesagt, 600 Millionen pro Jahr müsste Lützeburg bezahlen, für den historischen Emissionen gerecht zu gehen. Da sind wir bei 6 Millionen E-Molisch natürlich eine Weite von der Wäsche und bei 300 oder ein Putzer quetscht da, ich war von den 4 Jahren auch noch ganz weit fort. Wir hatten den Minister auch darüber angesperrt, an den hat uns dann gesagt, ja, wir sind eh von den einzelnen Ländern, die wir halt mehr gehen an, ja, wenn Jitverein an der Klasse schlecht ist und für den selber 29, dann haben den zwar immer noch einen Platz mehr, dass sie vielleicht trotzdem die Klasse besten. Das hilft dem Klima und das hilft vor allem den betroffenen Ländern ja nicht so viel. Aber vielleicht schätzen wir noch ein kurz über das Engagement und die Rolle von der Zivilgesellschaft auf der COP selber. Dass du viel betont gehen, du hast das auch geschrieben in einem Editor für 3 Wochen, dass du 3 lange Jahre gehst, wo COP wären, die an mehr autoritären oder einfach autoritäre Staaten wären, wo es dann nicht so möglich wäre, Demonstrationen zu organisieren und Zivilgesellschaft sur Platz zu haben. Das Jahr in Brasilien wäre das noch einmal ernst. Hat das dann geholfen, für zu einem besseren Resultat zu kommen?
Ja, also zur Erinnerung, die letzten 3 Kuppen, die in Ägypten an Sharm el-Sheikh, dann an Dubai und dann die vom letzten Jahr Baku in Aserbaidschan stattfand, da hat die Zivilgesellschaft ganz, ganz wenig Spielraum für Demonstrationen, für mit den Delegaten zu schwatzen, für so irgendwie Druck zu machen, sowohl außerhalb an den Medien, wie auch intern auf der Konferenz selber. Ein paar Demonstrationen waren schon erlaubt. Mir just an der Konferenz selber viel war, weil der Boden von der Konferenz, da wo es stattfindet, offiziell als UN-Boden, also von den Vereinten Nationen, gilt. Und dafür neutral aus. Und da konnten dann Zivilgesellschaft und ONG und die verschiedenen Gruppen die letzten 3 Jahre ein bisschen demonstrieren, mir wirklich nicht viel. Und das Kerl war zu Brasilien, das war ja ganz anders. Du gehst auf Straßen demonstrieren, du gehst auf den nächsten Gegengipfel, also ein People Summit, Cupola de Sporos. Das ist ein Gipfel, den Zivilgesellschaft, wenn sie kann, wenn sie darf, den organisiert, aber parallel zum offiziellen Klimagipfel. Und da findet extrem viel Austausch statt, viel Workshops und viele Demonstrationen, viele Manifestationen. Traditionell gibt es immer Samstags, den ersten Samstag von der Klimakonferenz, einen großen Global Climate March. Das war das Jahr nächste Fall. Da und dann zu Berlin, wo die COP30 stattfand, wird, bis zu 7.000 Personen mitgemacht. Und das war eine riesige Manifestation, das war natürlich schön zu sehen. Du noch viel indigenen Bevölkerungsgruppen mitgemacht. Natürlich war der Fokus auch nicht nur auf den ONG, sondern auch auf die indigenen Bevölkerungsgruppen, weil Brasilien eine wichtige Rolle an dem Bereich spielt. Ob den Druck wirklich geholfen wird, also wie gesagt, dann den nächsten Success vom, für den Mechanismus, für eine gerechte Transition aufzustimmen. Du, wenn man sich den Text anguckt, da steht der Langage, den du benutzt hast, am Text, den aufgestimmt hast, den ist ziemlich inklusiv. Die Langage kann wirklich zurückgefeuert gehen, ob verschiedene Texte, die Zivilgesellschaft, die du entwickeln, die verschiedenen Organisationen selber schon viel Gestalt hatten als Proposen. Also da gab es ganz sicher eine Inspiration und dort den Druck gewirkt, gebe ich mir so an. Da hatte ich doch das Ende dazu gefragt, dazu sich schon so konfirmiert. Ob für den Rest Präsenz von der Zivilgesellschaft, die massive Demonstrationen, wirklich etwas bräuchte, von, das muss ich dann noch gucken. An den nächsten Jahren muss ich aber auch sagen, dass es nie ein bisschen mehr knifflig wird sein für die Zivilgesellschaft. Demonstrationen und Druck bei den verschiedenen Delegationen für Wahl, weil die nächsten Gruppen an der Türkei stattfinden werden, an Äthiopien. Das sind natürlich die zwei Länder, wo es nicht so einfach und nicht so evident wird sein für die ONGs, für die Indigenen und die lokalen Bevölkerungsgruppen, sich zusammenzudehnen und stark aufzutreten. Mich stark aufgetreten ist auf dieser Kopf, wenn ich Leute mit dem Umweltminister Fred auch Lützeburg, Joel, du hast dir da durchgeguckt, dass auch ein Interview mit dem Umweltminister Serge Wilmers. In anderem hat Lützeburg auf der Kopf eine eigene Initiative hier gestaltet, die heißt Rio Change Makers. Was verstopft sich dann da an, was steht dann da an?
Ja, das wollte mir auch wissen, weil den Kommuniqué dazu, der hört sich echt wie so eine Werbebroschüre gelesen, mit so ganz vielen Zitaten von allmählichen Leuten, die da den Namen gelöft haben. Mir wird das wirklich dann gefmerken, außer dass es in AI-assisted Matchmaking-Plattform wie für Projekte in erstem globalen Süden mit InvestorInnen zu verbannen, ja, mehr genäh Detailer konnte man nicht. Und auch ob noch vorhin nicht wirklich. Also ich habe dann noch gefragt, was für ein AI geht dann da benutzt, weil das ja normalerweise eine Technologie, die immens energieintensiv ist, die einen großen CO2-Fußabdruck hat, wo ich noch nicht unbedingt vermuten, dass ein Klimakind mal da retten. Da gibt es dann auch kein Detailer, weil das alles recht an der Ausschaffung wäre. Also du hast sie gesagt, sie haben ihr Versprechen gelegt für die Plattform an die Leben zu rufen, boah, kann ich noch einfach so, wir ein bisschen viel Wärme Luft gewischt. Die Idee, du hast natürlich schon erwähnt, die ist, dass es viele Projekte am globalen Süden gibt, die keine Finanzierung kriegen, und aber auch viele Leute an InvestorInnen aus dem globalen Norden gibt, die gerne geben investieren, an die kein Projekt fanden, an den Matchmaking-Marktplatz soll das dann verbessern.
Wie war präsentiert dann Lützeburg Ideen wie für den Real Changemakers, anstatt einfach mehr für die Klimafinanzierung auszugehen?
Das ist ein ganz gut froh. Also die Idee handelt dem Green Finance aus der den mit den Steuersuchen, die alle kleinen Hunden, die ganze Klimafinanzierung nicht packen, wert, da die Privatgelder braucht. Und für Privatwälder zu kommen, brauche ich immer irgendwie Projekte, die Profit machen, weil scheinbar es nicht möglich ist, mehr Steuern auf Superreiche und riesige Firmen zu setzen. Mehr, die muss ich dann irgendwie überzeugen, dass sie da so in einem Projekt stehen, wo sie dann Remenke ja Profite kriegen, Remenke mehr reich gehen. Wie ist das so? Das ist eine immens kapitalistische Logik und es hilft nicht, die großen Probleme zu lesen. Weil wenn ihr so schon guckt, was für Projekte da Profit machen, da sind das oft zwar Aufforstungsprojekte, mehr so, die auf Forstwirtschaft basieren, wo dann nur ein Beam rausgeholt gehen. Da kann ich noch sagen, okay, es gibt dann irgendwie Projekte, wo dann mehr nachhaltig soll Kakao oder Kaffee umgebaut gehen. Mehr das ist ein quasi industrielle Landwirtschaft, ein immens finanztechnische Blick auf Natur und auf Möglichkeiten für Natur zu retten. Und auch wenn ich dann mit Leuten schwätze, dann frage ich, ja, wie kann ich dann zum Beispiel Leute, die sollen sich adaptieren und den Klimawandel oder vielleicht auch just Mitigation sollen machen, wie kann ich denen dann helfen? Und dann kriegt ihr dann irgendwie so Antworten wie, ja, wir können denen neue Kochmaschinen dahin erstellen und dann den Treibstoff für die Kochmaschine verkaufen und das kann dann irgendwie profitabel sein. Also das alles ein bisschen schwierig und immer auf den Profitgedanken fokussiert.
Das erklärt ja dann noch für Warfungen wie den sogenannten Loss and Damage Fonds. Also da sollen dann reiche Industriestaaten so eine bezahlen für Schulden am globalen Süden abzukommen und dann zu finanzieren, wenn zum Beispiel eine Naturkatastrophe kann dann alles verziehen. Man möchte dann zerstören, dann brauche ich so ein vielleicht nicht abzubauen. Gerade der Fonds ist extrem eitel. Vergleich mit den anderen und du fließen die wenigsten so dran, eben weil es auch durch Profit geht.
Ja, da kann ich sich kein Gelenus verdienen, da kann ich kein Suche machen und dafür ist das nicht so interessant für du anzubezahlen oder für überhaupt irgendwie Privatleute dazu zu bringen, die Suchen hier zu gehen. Das wäre aber neidisch. Und auch vieles von Renaturierung oder einfach Schuss von Adaptationsmaßnahmen, die sind nicht unbedingt profitabel. Und die ganze Klimafinanz kann nicht Schuss darauf aufbauen, dass den Forstwirtschaft möchte oder Solarzellen irgendwo, irgendwo hinzieht. Und du kannst den auch durchaus sagen, dass das eine gewisse Form von Neokolonialismus ist, wenn die Projekte vom globalen Norden zu dem Süden abgedrängt gehen und immer dazu feiern, dass irgendwelche Ressourcen, sie wird dann Strom, sie wird natürliche Ressourcen wie Holz oder Kakao oder Kaffee extrahiert gehen. An den Profiter dann Remenker an den Norden fließen. Also so die Mustverhältnisse, die gerade gehen am Globalen, die gehen da ja zementiert und die gehen nicht abgelöst, wie in das vielleicht hat Kinder hoffen, wenn man über den gerechten Transition schwätzt.
Die suchen die Fläche ja dann noch auch plötzlich auf die Finanzplatz, die Lützeburg ganz gerne als gering präsentiert. Ob der Kopf richtig hat, ist ja
genau, das geht bis jetzt noch nicht. Also das werden wir immer mit anderen Ländern zusammen. Aber jetzt geht es den eigenen Pavillon. Und den ist auch nicht nur für die Real Changemakers vorzustellen gewesen, aber eben auch gewesen, für Kontakte zu knüpfen an die geringen Finanzplätze zu promovieren. Das ist auch etwas, was der Minister am Gespräch mit der Vox bestätigt hat. Und sie sind da am Anfang ganz stolz darüber, dass sie da viele Kontakte geknüpft haben an die Green Finance Finanzplatz Lützburg, du konnten promovieren. Das heißt, sein Kopf wird nämlich just gesehen, also für einen Platz, wo ich kann verhandeln über die Klimakrise, mehr auch als ein Mehrplatz, wo ich sich als Land kann präsentieren und verkaufen und dann neue InvestorInnen auf Lützburg zählen. Und das geht auch versicht mit anderen Initiativen wie dem Tropical Forests Forever Facility, wie den dann auch auf Lützburg zu kriegen oder da irgendwie Steck vom Kuchen zu kriegen. Vielleicht ist es gut gemeint, vielleicht ist es aber auch schon ein bisschen zynisch für Leute aus der Klimakrise, da probieren, die meistens größte Profite zu schlagen.
Wenn in den Umweltminister Serge Wilmers Fried, wenn Bilanz hier von der Kopf-Russisch zieht, sieht dann, dass das nicht der Schritt nur vier war, konkret mehr Schritt auf Zeit.
Ja, das ist ein komisches Fazit. Ich muss immer ein bisschen an die Sprungprozession zuerst danach denken, wo vielleicht nur eine Hand und darum nur vier springt. Aber scheinbar kann er nur auf Zeit springen, da das dann die neue Taktik vom Umweltminister. Es muss ich schon sagen, dass Lützburg am Anfang ziemlich zufrieden wäre. Nicht nur unbedingt mit dem offiziellen Ergebnis, sondern mit dem Ergebnis, was eben der Stand da brüscht hat und die Kontakte, die da geknüpft sind. Das ist auch einfach eine Promovierung für die geringen Finanzplätze. Und dann sind die großen Ziele, die treten dann echt ein bisschen an den Hintergrund. Für allem hat die Gelegenheit, sich gut zu verkaufen. Und das ist ja etwas, was von vielen Seiten mittlerweile kritisiert gouf, dass der Serge Wilmes als Umweltminister auf internationaler Bühne, sie hat das an Europa oder sie hat das auf der COP, immer ganz radikal auftritt, an große Rede schwenkt, an zu Lützburg, an innerhalb der EU, unterstützen aber dann als Regierung oder Membre von der Koalition, unterstützen dann die Deregulierung, die stattfindet, zum Beispiel beim Schutz vom Wolf, zum Beispiel beim Lieferkettengesetz, zum Beispiel bei der Entwaldungsverordnung. Also da gibt es ja ganz viele Beispiele, wo Lützburg noch nicht unbedingt unter erster Front steht, für sich für mehr Nachhaltigkeit anzusetzen. Und wenn der Minister dann darauf ausschwärzt, dann ist er aber relativ empfindlich und findet das alles ein bisschen unfair. Ich habe dann zum Beispiel auch gefragt, wie dann mit den Ölscheizungen aus, die Jorim aus dem Pneck rausgeholt und immer da an die Häuser rausgeholt gesehen. Also konkret Stung am Pneck, die Möglichkeit, dass das Kind verbürt gehen, wenn es am Sektor Wunden nicht mehr Fortschritte gibt, für neue Ölscheizungen an bestehende Häuser anzubauen. Und die Möglichkeit hat die PCSV-Regierung rausgestracht. Und das ist ja nicht unbedingt das, was den ersten Ausstieg aus fossilen Energien versteht. Trotzdem unterstützt Lützburg Stadt auf der COP dann. Und die Diskrepanz, die als aber an dem Interview nicht wirklich unerkannt ging, mehr, ja, guck mal, ich hatte einfach, dass das unfair wäre, das zu vergleichen und sich da einen einzelnen Punkt aus dem Pneck rauszupicken. Boah. Das kann ihn dann interpretieren, wie er will.
Ja, Fakt bleibt aber, dass Lützburg auf internationalem Niveau auf dem Klimagipfel einen Plan für einen Ausstieg aus fossilen Energien mit unterstützt hat und dann national. Aber so muss man den wirklich den Ausstieg am ehesten geben, ist rausgestrichen aus dem Klimanaturplan.
Das genau das. Ich meine, dass die zwiespältige Haltung von der Regierung als noch ein bisschen begleitet wird. Die werden wir natürlich dann auch kritisch begleiten, weiter an der Vox. Wen als Analyst zur COP nach weiter lesen will, also noch nicht genug hat, die kann das machen in der Vox.lu oder natürlich an der Papaya Vox. Dann sie auch noch schon angekündigt, dass wir am Dezember eine Aktion haben, wo als Abo ein bisschen wie billig sind für eine begrenzte Zeit und noch schon eine begrenzte Zahl von Abos. Das heißt, die können die Gelo schon auf die Lauer lehnen, für die Angebote matt zu kriegen. Das ist für all die Leute, die noch kein Vox-Abo haben und gerne einen hätten.
Und noch gerne eins Arbeit in der Station wählt.
Ganz genau. So, dem Maria, merci für all das, was wir zusammen gezielt haben an das flotte Gespräch. Und wünschen dir an unseren Nullerstrahlerinnen ein schönes Weekend. Und bis nächste Woche, wenn du im Hecht am Bistro Matavox. Ciao, ciao.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Das wäre es für das Episode von Am Bistro mit der Vox. Dieser Podcast wird produziert von der Wochenzeitung Vox und zusammen erwischt mit Radio Ara. Musik kommt von Throw und steht in der Creative Commons Lizenz. Ihr fand Am Bistro mit der Vox auf den gängigen Podcasting-Plattformen und auf vox.lu. Die Vox ist auch aktiv auf Twitter und auf Facebook. Wir freuen uns über die Likes. Papaya Vox fand ihr alle Freuden um Kiosk.